Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Diese Jury hat's drauf. Mit diesem Lob beginnt Dietmar Dart in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sein Resümee der Filmfestspiele von Venedig. Schränkt aber sofort ein. Wie steht's vor diesem Hintergrund mit dem Beschluss, Father, Mother, Sister, Brother von Jim Jarmusch zum besten Wettbewerbsfilm zu küren? Der Film sei nämlich grässlich. Dart schreibt: Wenn man ein paar Gegenwartseinsprengsel abzieht, ist der Film komplett von vorgestern. Ein Privatfilm, während der Restwettbewerb überwiegend von aggressiv Öffentlichem handelte. Jarmusch ist der Gegenwart per Rolle rückwärts ausgewichen. Daniel Kotenschulte von der Frankfurter Rundschau sieht in der Auszeichnung des Filmes hingegen eine Art später Wiedergutmachung. Dass Jarmusch zwar in jungen Jahren die Festivals von Mannheim und Locarno gewann, aber nie Cannes, Berlin oder Venedig, musste seine Bewunderer Alexander Payne, dem Vorsitzenden der Jury, als Unding erscheinen. So ist es vielleicht zu erklären, dass nicht der bedeutendste, bewegendste oder innovativste Film das Festival gewinnt, sondern ein typischer, aber nicht außergewöhnlicher Jarmusch. Susanne Wahabzadeh von der Süddeutschen Zeitung sieht allerdings bereits in dieser Personalkonstellation, hier Jarmusch, da Payne, ein Problem. Am Ende gab eine Jury und der Vorsitz eines amerikanischen Regisseurs zwei der wichtigsten Preise an amerikanische Filme. Wenn Hollywood der einzige Maßstab wird, tut das dem Kino und dem Festival aber nicht gut. Und es wirkt auch seltsam unzeitgemäß, wenn sich ein europäisches Festival gerade jetzt einer US-Kino-Hegemonie unterwirft. Ob nun ausgerechnet ein Independent-Filmer wie Jim Jarmusch ein gutes Beispiel für die Hollywood-Hegemonie abgibt, sei dahingestellt. Sei es drum, Schluss mit Kino, Schluss mit dem Schielen nach USA. Blicken wir aufs Theater. Wie dies etwa Wolfgang Kralitschek ebenfalls in der SZ tut. Er hat sich im Theater in der Josefstadt in Wien Daniel Kehlmanns Pandemiestück namens Ostern angeschaut und ist nicht erbaut. Das Stück besteht aus zwei sehr unterschiedlichen Teilen. Der erste, großteils während der Pandemie entstanden, ist eine Folge aus 7 kleinen Covid-Szenen. Die Szenen sind platt und unwitzig. Hieße der Autor nicht Kehlmann, käme niemand auf die Idee, das aufzuführen. Und Kabarettsendungen, in der biedere Sketche wie diese ihren Platz hätten, gibt es auch nicht mehr. Der zweite Teil, ein ausufernder, beinahe Monolog, in dem ein Schauspieler auf die Pandemiezeit zurückblickt, sei immerhin etwas besser, schreibt Kalitschek. Und schließt nüchtern, großes Theater ist auch das nicht, aber immerhin Theater. Viel Theater gab es zuletzt um den Vorschlag des linken Politikers Bodo Ramelow, die deutsche Nationalhymne durch die Kinderhymne von Bertolt Brecht und Hanns Eisler zu ersetzen. In der Welt spricht sich Thomas Schmid gegen diese Idee und dieses Lied aus. Er schreibt, Brechts Hymne ruht nicht in sich. Sie richtet sich unausgesprochen gegen etwas anderes, gegen das Lied der Deutschen und deren hypertrophen Nationalismus der ersten Strophe. Und noch weniger ausgesprochen richtet sie sich gegen die Bundesrepublik, die angeblich den alten deutschen Nationalismus beerbe. So schön sie klingt, sie ist ein Lied der Abgrenzung. Apropos Abgrenzung. Derzeit gibt es wohl keinen beliebteren Grenzgänger als den Elch Emil, der ursprünglich aus Polen stammt und sich seit einigen Wochen in Österreich aufhält. Schafft er es wohl über die deutsche Grenze? Fragt aus diesem Anlass bang die Taz. Und ihr Kolumnist Friedrich Küppersbusch antwortet, wie immer in Wortspiellaune, Elche sind voll sympathische Tiere, die Mercedes umwerfen, Elchtest, und früher mal Möbel verkauften, Ikea. Trotzdem kann die Stimmung auch kippen, wenn die Bären und Wölfe mal schwächeln. Und dann gibt's Elchmeterschießen.